häufig ist es dann sogar so, dass die Patienten am liebsten länger in der Klinik bleiben würden, weil sie sich gut betreut finden, weil sie viele soziale Kontakte knüpfen können, weil sie interessante Therapieangebote, sei das soziales Kompetenztraining, Fertigkeitentraining, sogenannte Psychoedukation, Ergotherapie mit den unterschiedlichsten Angeboten, vielfältigen Sportangeboten bekommen, sodass Patienten dann sich durchaus wohlfühlen und wir vielfach eher Probleme haben, klarzumachen. Uns sind da leider die Hände gebunden, wenn die Behandlungsbedürftigkeit klinisch nicht mehr besteht und dann auch unter verständlichem Druck der Krankenkassen und des medizinischen Dienstes an die Entlassung denken müssen.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo ihr Lieben. Cord und ich sind nun auch komplett aus dem Urlaub zurück und gehen hier heute mit vollem Elan in eine neue Folge von Psycho trifft Coach. Psycho trifft Coach meint übrigens Cord Neubersch als psychologischer Psychotherapeut, trifft mich Judith Brückmann als Life Coach und kleine Schwester, denn wir sind nicht nur Kollegen, sondern auch Geschwister, die hier alle zwei Wochen zu den verschiedensten Themen aus dem Leben und der Praxis zusammenkommen und einfach drüber quatschen. Ja, heute auch wieder mit einem sehr vielversprechenden Gast im Gepäck, der mit uns eine vermeintlich verstaubte Institution ins rechte Licht rücken wird. So hoffen wir auf jeden Fall. Dr. Med Andreas Horn ist Chefarzt der Klinik für Allgemeinpsychiatrie und Psychotherapie im Krankenhaus Maria Hilf der Alexianereinrichtung in Krefeld. Er erzählt, was die Psychiatrie ausmacht, wann man überhaupt hin sollte und dass es vor allem darum geht, dass man schnell und dann natürlich gestärkt wieder rauskommt. Wir reden über entsprechende Krankheitsbilder, erste Anzeichen, Maßnahmen aus der Psychiatrie und solche, die man für sich selbst bereits anwenden kann, als auch über das Vorurteil der Zwangsjacken oder dass man nicht mehr rauskommt, wenn man einmal drin ist. Also, ihr merkt schon, wir werden einigen Mythen auf den Grund gehen und vor allem soll sich heute herausstellen, wann geht man zum Psychotherapeuten, wann geht man in die Psychiatrie und was macht die überhaupt aus. Ja, also wir freuen uns sehr, mit Herrn Dr. Horn einen so erfahrenen und kompetenten Ansprechpartner zu dem Thema moderne Psychiatrie hier heute an unserem Tisch zu haben. Cord hat zudem als psychologischer Psychotherapeut selbst viele Jahre in den Alexianer Einrichtungen gearbeitet, auch auf der geschlossenen Station. Er kennt und schätzt die Arbeit und den Fortschritt der Krefelder Kollegen sehr, sodass wir uns echt freuen, euch hiermit auch einen tieferen Einblick in deren Arbeit geben zu können. So, nun geht's aber endlich los. Viel Spaß euch! Wir sind heute glücklicherweise, wir sind sehr froh, wir sind heute Gäste im Alexianer, in der Alexianer im Krankenhaus oder in der Psychiatrie, weil das gehört ja im Grunde zusammen. Das können Sie gleich nochmal erklären, Herr Dr. Horn. Wir sind nämlich heute zu Gast bei Dr. Andreas Horn und wir freuen uns erstmal sehr, dass Sie sich die Zeit heute für uns nehmen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlich willkommen auch meinerseits. Ich freue mich vielleicht mit einigen Vorurteilen bezüglich der Psychiatrie hier aufräumen zu können und bin auf Ihre Fragen gespannt.
Schön.
Ja.
Das freut uns.
Ich freue mich auch. Vor allen Dingen, vielleicht kann ich ja kurz die Verbindung herstellen. Ich habe früher ja auch hier im Krankenhaus gearbeitet und konnte halt in alle möglichen Bereiche reinsehen. Für mich war das auch ein Stück weit eine lange Zeit wie eine Heimat, habe hier sehr gerne gearbeitet und ich fand das immer sehr, sehr aufgeschlossen, viele neue Konzepte, sehr interessant und bin deswegen auch sehr glücklich, dass Sie, Dr. Horn, da sich bereit, bereit erklären, das Interview mitzuführen, weil ich denke, es ist ganz wichtig, mit dem Mythos Psychiatrie ein Stück weit aufzuräumen, ne, und zu gucken, wo steht wirklich das Thema Psychiatrie oder die Möglichkeiten der Psychiatrie. Ne? Ja. Genau, und wenn Sie wollen, wenn das für Sie okay ist, würde ich auch direkt so ganz allgemein die Frage direkt so schon an Sie geben, ne, so wie Sie vielleicht Ihre Arbeit und so die Arbeit in der Psychiatrie so beschreiben würden, für jemanden, der es gar nicht kennt.
Ja, im Prinzip versuchen wir seit den 70er Jahren der sogenannten Psychiatrie-Enquete schon mit Vorurteilen aufzuräumen, die Psychiatrie zu liberalisieren, sie immer mehr auch der somatischen Medizin irgendwo gleichzustellen, dass es da nicht um zwei unterschiedliche Systeme gibt. Und so haben auch die Überschneidungen immer mehr zugenommen. Wir waren früher ein Fachkrankenhaus, das sich nur mit Psychiatrie beschäftigt hat. Mittlerweile sind wir mit unserer somatischen Klinik zusammengelegt zu einem Krankenhaus, das quasi eine sehr große psychiatrische Fachabteilung neben internistischer Klinik, chirurgischen Kliniken etc. anbietet. Psychische Erkrankungen gehören ja zu den häufigsten, mit denen wir im Gesundheitssystem zu tun haben. Und man sagt auch, dass in der Hausarzt- oder Allgemeinarztpraxis fast jeder dritte Mensch zumindest begleitend ein psychisches Problem hat. Also es geht da nicht um Ausnahmen, es geht um Symptome, die jeden von uns treffen können, auch aus völliger Gesundheit heraus. Im Mittelpunkt stehen natürlich depressive Störungen, Angsterkrankungen, zum Teil auch Zwangssymptome. Die großen bekannten psychischen Krankheiten, an die man so meist denkt, sind ja eher nur ein Teil- oder Randphänomen. Und auch die schlimmen Dinge, die man vielleicht mit Psychiatrie verbindet, sprich Zwangsjacke, sind ja Dinge von gestern, quasi des 19. Jahrhunderts, könnte man sagen, oder stellen eher die Ausnahme da, schwerste Krankheitsbilder, bei denen man heute aber auch sehr gut helfen kann. Ich würde sogar fast sagen, wir haben in der Psychiatrie bessere Behandlungsaussichten als in manch anderem medizinischen Fachgebiet.
Ja, stimmt.
Ich finde, einer der Mythen ist ja auch immer wieder, oder so ein Vorurteil ist ja auch wirklich immer, wenn ich in die Psychiatrie gehe, dann komme ich da erstmal nicht mehr raus. Oder auch immer so ein bisschen dieses Thema, ich habe da keinen großen Einfluss drauf. Oder vielleicht auch so das Gefühl von, nicht, dass sie mir die Worte im Mund verdrehen, nicht, dass die mich einfach nur ruhig stellen. Vielleicht können Sie ja da auch noch mal was zu sagen.
Ja, dazu gibt es natürlich eine ganz einfache Antwort. Das ist unsere durchschnittliche Verweildauer. Die liegt bei 20 Tagen. Das heißt, das ist etwas höher sicherlich als in der Somatik, wo man ja zu immer kürzeren Behandlungsdauern auch im Zusammenhang mit Fallpauschalen gelangt ist. Aber also knappe 3 Wochen sind ja doch ein sehr überschaubarer Zeitraum. Aber es ist zudem auch so, dass natürlich weit über 95% unserer Patienten letztlich selbst entscheiden, möchte ich hier weiter behandelt werden oder möchte ich heute die Klinik verlassen. Jeder kann das tagtäglich für sich selbstverständlich entscheiden und wird, wenn eine nicht massive Eigengefährdung, also Selbstmordgefährdung oder eine Gefährdung, dass man aggressiv sich gegenüber anderen aufgrund der psychischen Störung verhält, besteht, dann gibt es Rückhaltegründe, aber das sind eher Ausnahmen, die in der Regel bei der normalen psychiatrischen Erkrankung gar keine Rolle spielen würden. Es ist sogar so, dass auf der sogenannten beschützenden oder geschlossenen Station die durchschnittliche Verweildauer nur bei 9 Tagen liegt und dass wir einen Großteil der Patienten nach 1 bis 3 Tagen bereits wieder krankenhausintern verlegen. Und diese 9 Tage kommen lediglich aufgrund ganz, ganz weniger schwerst chronisch Kranker zustande, die dann längere Zeit in der Klinik verbringen. Wobei nicht wir da über die Verweildauer bestimmen, sondern da ist dann in der Regel über Betreuungsrecht oder das sogenannte PsychKG Nordrhein-Westfalen eine Rechtsgrundlage geschaffen, die auch durch Richter bestimmt wird, durch Betreuer begleitet wird, durch Verfahrensbevollmächtigte, sodass es immer externe Instanzen gibt, die auch überprüfen. Es ist auch nicht mehr so, dass man da damit rechnen muss, dass man zwangsweise gegen den Willen behandelt wird. Im Gegenteil, da sind heute sehr hohe juristische Hürden aufgebaut worden. Es muss, wenn der Antrag auf eine Behandlung gegen den Willen des Betroffenen gestellt werden, dafür muss es gute Gründe geben, es muss schwerwiegende Krankheitssymptome mit guter Heilungsaussicht geben und es müssen viele Versuche im Vorfeld gemacht worden sein, dass der Betroffene möglicherweise Gelegenheit hatte, freiwillig einer auch medikamentösen Behandlung zuzustimmen. Aber wir haben im letzten Jahr in ganz, ganz wenigen Fällen davon Gebrauch gemacht. Das liegt also unter 1% der hier Behandelten, sodass ich diese Befürchtung also mit ein paar Zahlen gewissermaßen, glaube ich, schon entkräften kann.
Ja. Also ich glaube, das Psych-KG, ne, das hatten Sie angesprochen, das ist ja mal dann der Fall, wenn, glaube ich, eine hohe, also eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung vorliegt. Ne? So kann man es, glaube ich, sagen,
ja.
Umgangssprachlich. Ne?
Ja.
Okay.
Also das sind in der Regel Menschen, die in der Stadt oder im familiären Umfeld aufgrund einer schweren Störung auffällig geworden sind. Dann wurde die Polizei zu Hilfe gerufen. Die Polizei ruft den Notarzt zu Hilfe. Wenn der feststellt, da liegt eine psychische Störung vor, kann er das Ordnungsamt einschalten. Dann kann der Transport in die Klinik quasi organisiert werden, dann müssen wir die Indikation überprüfen, ob diese Eigen- oder Fremdgefährdung tatsächlich vorhanden ist. Also wenn jemand massivst Selbstmordgedanken hatte und wir können eine psychische Störung mit Sicherheit feststellen, dann würden auch wir sagen, ja, wir müssen, wenn der Patient nicht in der Klinik bleiben möchte, dann den Richter einschalten, sonst würden wir uns der Freiheitsberaubung schuldig machen. Und erst wenn der Richter dem Ganzen zustimmt, was nicht automatisch der Fall ist, dann sind wir berechtigt, den Patienten in der Klinik erstmal zu behalten. Das heißt noch nicht, dass wir immer behandeln können, leider. Also das ist so ein Dilemma in der heutigen Psychiatrie, dass wir glauben, vielfach Menschen mit diesen hohen Gefährdungslagen eigentlich relativ schnell helfen zu wollen, dass die Betroffenen aber nicht zustimmen und dann sind uns die Hände gebunden. Also so, dass man gelegentlich in Situationen kommt, wo man ganz kurzfristig, weil die Gefährdung so massiv ist, dass derjenige sich verletzt handeln muss, auch einmal eine sogenannte Fixierung erforderlich wird. Aber auch da muss sofort das Gericht informiert werden. Das Ganze wird gerichtlich überprüft. Und es ist immer eine äußere Instanz eingeschaltet. Aber wie gesagt, wir reden hier im Prinzip über Ausnahmephänomene. Der Großteil der Patienten wird nie solche Situationen erleben.
Ja, genau, kenne ich auch noch. Genau, das wird auch immer ganz schnell dafür gesorgt, dass das ganz schnell, wie sagt man, nicht mehr notwendig ist. Ne? Also alle möglichen, das kann ich auch selber noch aus meiner Erfahrung heraus sagen. Also dass man wirklich schaut, dass effizient, zeitnah geguckt wird, wie kann man jetzt andere Maßnahmen ergreifen, dass es nicht mehr zu dieser, ne, zu dieser Notlage kommen muss. Ne?
Ja. Vielleicht können wir auch da nochmal so einen Schritt nochmal zurückgehen und vielleicht können Sie nochmal sagen, Herr Dr. Horn, welche Menschen kommen denn im Grunde in die Psychiatrie oder kommen zu Ihnen, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, also wo unterscheidet sich im Grunde das, wann geht man zu Cord, also zu einer ambulanten Therapie und wann geht man in die Psychiatrie, wann ist das erforderlich? Ne?
Es hängt von der Schwere der Erkrankung ab, vom Leidensdruck, von der Erfolglosigkeit ambulanter Maßnahmen, sodass entweder ein niedergelassener Psychiater oder ein niedergelassener Psychotherapeut, es kann ein psychologischer oder ein ärztlicher Psychotherapeut sein, eine klinische Behandlungsnotwendigkeit gesehen haben. Und dann ist auch zu sagen, die Krankenhausbehandlung geht nicht bis zur Gesundung, sondern bis zu dem Zeitpunkt, ab dem wieder ambulante Maßnahmen erfolgversprechend sind. Häufig ist es dann sogar so, dass die Patienten am liebsten länger in der Klinik bleiben würden, weil sie sich gut betreut finden, weil sie viele soziale Kontakte knüpfen können, weil sie interessante Therapieangebote, sei das soziales Kompetenztraining, Fertigkeitentraining, sogenannte Psychoedukation, Ergotherapie mit den unterschiedlichsten Angeboten, vielfältigen Sportangeboten bekommen, sodass Patienten dann sich durchaus wohlfühlen und wir vielfach eher Probleme haben, klarzumachen. Uns sind da leider die Hände gebunden, wenn die Behandlungsbedürftigkeit klinisch nicht mehr besteht und dann auch unter verständlichem Druck der Krankenkassen und des medizinischen Dienstes an die Entlassung denken müssen.
Genau, ich erinnere mich noch an einige Fälle, die genauso sind. Die kommen dann zum Erstgespräch zu einem ambulanten Therapeuten, also zum Beispiel zu mir, und sagen dann, ja, ich habe Panikattacken, ich kann nicht mehr Auto fahren, ich habe Angst, einen Herzinfarkt zu kriegen, aber ich habe keinen laut Ärzte und ich arbeite beim Außendienst und sie müssen jetzt in den nächsten 3 Tagen mich wieder fit machen, so als Beispiel. Mhm. Und dann ist das zum Beispiel eine Indikation, wo ich dann sage, das kann ich nicht. Wenn Sie das möchten, müssen Sie anders begleitet werden, engmaschiger und viel hochintensiver. Mhm. Und das war dann so eine Indikation zum Beispiel, die zur stationären Vorstellung führt und wo man dann gucken kann, dass man dann zeitnah viel effizienter da diese Grundstabilität wieder herstellt, damit die Person zumindest im Alltag wieder funktionieren kann, und dann geht es ambulant weiter, ne? So wie Sie sagten. Ne?
Das ist ein häufiges Phänomen. Wir können natürlich in der Klinik in kürzerer Zeit mehr Behandlungsintensität bieten. Andererseits sind wir uns auch immer wieder darüber im Klaren, dass wir so einen gewissen Käseglockeneffekt haben können, der auch kontraproduktiv sein kann. Mhm. Gerade bei Angsterkrankungen ist dann der Schutz der Klinik da. Mhm. Und wenn man das nicht im Blick hat und dann frühzeitig auch Belastungstrainings macht oder mit den Patienten rausgeht, wir machen also Außentrainings in Düsseldorf beispielsweise, oder man fährt Aufzug oder man geht in, ja, Hochhäuser gibt es in Deutschland ja nur begrenzt, aber schön, das wird in spezialisierten Kliniken zum Teil gemacht, dass sogar Flüge mit Patienten unternommen werden. Das gibt es bei uns leider nicht, aber begleitete Autofahrten, die kann es durchaus geben. Aber wenn man diesen Käseglockeneffekt nicht im Blick hat, dann wiegt man den Patienten in Sicherheit, entlässt ihn und hinterher ist nach wenigen Tagen wieder der alte Zustand da. Davor müssen wir uns schützen, und deshalb müssen die Grenzen zwischen Klinik und ambulanter Behandlung auch fließend sein. Dafür haben wir hier in Krefeld schon vor 20 Jahren etwas kreiert, was erst im letzten Jahr in das Gesetz aufgenommen wurde, die sogenannte stationsäquivalente Behandlung. Da waren wir immer schon überzeugt, Klinik soll nicht so ein Elfenbeinturm sein, alle sind abgekapselt, weggeschlossen, sondern wir wollen nah am Leben der Menschen, an der Realität dran sein.
Genau, das hat mich immer sehr beeindruckt, muss ich Ihnen sagen, Herr Dr. Ich weiß noch, als ich als examinierter Zivildienstleister, also jemand in der Krankenpflegeausbildung, der hier den Zivildienst macht, das war mein Einstieg hier im Alexianer, als ich dann hörte von dem IPB allein schon, ich fand das Konzept einfach ganz toll, diese integrierte psychiatrische Behandlung. Ne? Ich glaube, das können Sie, glaube ich, besser beschreiben.
Ne? Ja, mittlerweile haben auch solche Angebote, wie gesagt, Fuß gefasst, und jede Klinik darf das mittlerweile anbieten. Auch die tagesklinischen Kapazitäten sind insgesamt aufgestockt worden, und es gibt ja so einen Spruch, ambulant vor stationsäquivalent, heißt es jetzt vor teilstationär, vor stationär, also es muss quasi immer das in Anführungszeichen mildere Mittel oder mit weniger Hospitalisierung verbundene Mittel angewandt werden.
Das meint diese IPB?
IPB meinte also, dass wir Patienten nicht in ein Bett aufnehmen, dass wir 24 Stunden des Tages, 7 Tage die Woche verantwortlich sind, dass der Patient aber zu Hause in seiner Wohnung weiterlebt, hat einzelne Therapieeinheiten in der Klinik und wird mehrfach wöchentlich von unterschiedlichen Therapeutengruppen, also Arzt, Psychologe, Pflegekraft, Ergotherapeut zu Hause aufgesucht und bekommt auch Therapieeinheiten zu Hause. Gruppenangebote müssen dann natürlich in der Klinik stattfinden, zu denen und auch zu Visiten, Blutabnahmen oder auch bildgebenden Untersuchungen muss der Patient in die Klinik kommen. Aber so hat man eine Mischung und ist, wie gesagt, viel mehr am Leben des Patienten dran, kann eine lebensumfeldbezogene Therapie machen, kann beispielsweise bei Ängsten in einen Supermarkt zu gehen, mit dem Patienten in das Geschäft, was also in seiner Nachbarschaft ist, gemeinsam gehen, kann da trainieren, kann das vorbereiten, kann den Patienten dann stufenweise abnabeln. Also das ist eine viel realistischere, lebensbezogenere Therapie, als die in der Klinik möglich wäre.
Und das haben Sie aber genau von Ihrer Psychiatrie heraus auch angeboten?
Da waren wir die erste Klinik in Deutschland. 1998 haben wir das schon gemacht, haben damals dafür gekämpft, dass das quasi in die Gesetzgebung kommt, was uns zunächst nicht gelungen ist. Aber mittlerweile hat es dann immer mehr Interessenten gegeben. Und wie gesagt, im letzten Jahr ist es dann in das sogenannte SGB V, also das Sozialgesetzbuch Nummer 5, Gesundheitssystem aufgenommen worden und wird jetzt zunehmend von Kliniken mit den Kassen verhandelt. Und ich gehe davon aus, dass das weiter zunehmen wird und ein wichtiges Element in der psychiatrischen Versorgung dann für ganz Deutschland angeboten werden wird.
Da muss ich dann erstmal sagen, wirklich, also Glückwunsch, Herr Dr. Horn, dass Sie das geschafft haben, weil ich finde, das ist ja wirklich ein Meilenstein, so auch für die Gesellschaft. Wenn Sie das jetzt auch schon so ansprechen, oder wir sind ja auch hier im Zuge dessen zu schauen, was bietet eigentlich, was ist die moderne Form der Psychiatrie? Und Sie sind ja jetzt, glaube ich, seit 1984 in Krefeld, habe ich das richtig mitbekommen? Kann das sein?
Mit einigen Etappen in anderen Kliniken zwischendurch.
Auf jeden Fall finde ich es ganz spannend, weil Sie ja, glaube ich, sehr gut beurteilen können, wie sich eigentlich so die Geschichte der Psychiatrie entwickelt hat. Oder vielleicht auch jetzt an dem Haus, aber auch vielleicht so, was Sie so wahrnehmen, wie würden Sie das einschätzen?
Ja, es gibt an und für sich zwei Trends. Der eine ist die Psychotherapeutisierung, würde ich es mal nennen. Also Psychiatrie ist ohne Psychotherapie heute nicht mehr denkbar. Also es ist ja vielleicht sogar der entscheidende Behandlungsbaustein. Parallel hat es sicherlich eine Biologisierung gegeben, weil man darauf aufmerksam geworden ist, dass es doch auch zum Teil organisch bedingte Krankheitsbilder geben kann, wo entsprechende Diagnostik erst zur richtigen Diagnose und dann zur adäquaten Behandlung führt. Aber selbst da ist es immer ein Potpourri, weil wir so genannt biopsychosozial denken. Das heißt, die meisten Störungen sind nie einseitig nur biologisch, nur psychologisch oder nur sozial, sondern es ist immer eine unterschiedliche Kombination dieser drei Faktoren. Und das richtig zuzuordnen, ist Aufgabe der Diagnostik und daraus dann eine individualisierte Therapie aufzubauen. Da sind uns auch Grenzen gesetzt, sowohl personell wie finanziell. Das muss man sicherlich sagen. Also man wird vielleicht nicht das, was man ideal, optimal fände, immer gestalten können. Wir müssen natürlich mit unseren Ressourcen haushalten, die uns zur Verfügung gestellt werden. Aber Psychotherapie, das ist vielleicht auch so eine der wichtigen Botschaften, ist doch zum zentralen Element geworden. Die Psychopharmakotherapie ist ja etwas, was so mehr oder weniger heute mit nebenher läuft.
Können Sie das nochmal erklären, auch für die Hörer, was das heißt?
Ja, es gibt Krankheitsbilder, bei denen man entweder begleitend oder höherrangig, also medikamentös behandeln sollte. Man kann sich bei manchen Krankheitsbildern streiten, sind bestimmte biologische Veränderungen Ursache oder Folge der Erkrankung. Aber unabhängig davon, was es ist, gibt es halt diese Möglichkeiten, biologische Netzwerke durch Medikamente zu beeinflussen, weil diese Netzwerke mit Botenstoffen im Gehirn arbeiten. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene. Die entscheidenden sind das Serotoninsystem, das Noradrenalinsystem, das Dopaminsystem, das Glutamatergesystem, also sogenannte Botenstoffsysteme, die in Ungleichgewichte geraten bei verschiedenen Erkrankungen. Bei, grob gesagt, kann man sagen, bei Depressionen kann es das Serotonin- oder Noradrenalinsystem sein, bei psychotischen Erkrankungen, also die Schizophrenie ist da die bekannteste, ist das Dopaminergesystem und hier kann man medikamentös sehr gut beeinflussen. Schwierigkeit ist vielleicht, dass das nicht nur da ganz lokal, wo vielleicht der Sitz der Störung im Gehirn ist, geht, sondern dass man immer den ganzen Körper mit diesen Medikamenten beeinflusst. Das ist Grundlage auch der unerwünschten Begleiterscheinungen, die möglich sind, die man versucht, durch die richtige Dosierung zu minimieren. Aber ganz entscheidend ist dabei, es geht nicht darum, zu manipulieren, wie das bei einer Droge der Fall wäre, sondern quasi ein Gleichgewicht wiederherzustellen, das natürlich ist. Das geht leider noch nicht so optimal, wie wir das gerne hätten, aber es ist weit weg von einer Manipulation durch Medikamente, dass Menschen dann quasi nicht mehr Herr ihrer Gedanken sind. Wir können damit nur versuchen, sie wieder an ihren Normalzustand heranzuführen. Sie werden nicht manipuliert und dann muss jeder für sich entscheiden, ist das hilfreich? Sehe ich die angenommene Wirkung? Das kann dauern, das muss man jedem Patienten auch sagen. Bei den Antidepressiva sind das etwa 3 Wochen, bis die Wirkung richtig einsetzt, bis die sich optimal aufbaut, werden 4 bis 8 Wochen verstreichen. Man muss die richtige Dosierung gefunden haben, das individuell richtige Medikament. Da spielt halt Erfahrung eine Rolle. Aber das geschieht immer in Abstimmung mit dem Patienten. Und es wird selbstverständlich nur das gemacht, was die Zustimmung des Betroffenen findet.
Vielleicht nochmal da ein Appell auch an die Hörer, wenn jemand jetzt betroffen ist. Es ist so, dass ja häufig, das lebe ich in der Praxis immer, einfach so aus sowas wie, jetzt kommen so Nebenwirkungen, ne? Man denkt dann so, oh Gott, jetzt muss ich das Medikament absetzen, dann kommen plötzlich noch neue Wirkungen und man denkt sich dann, oh Gott, gut, dass ich das nicht mehr genommen habe, das Teufelzeug. Aber wenn man dahinter schaut, stellt man fest, die Nebenwirkungen sind ein Effekt, der vielleicht mit der Medikamentendosierung oder Einstellung zu tun hat, und das nicht mehr nehmen ist ein Absetzungsphänomen. Das heißt also, das sage ich auch immer wieder in Therapien, wenn man drüber nachdenkt, das ist nicht, ich bin damit nicht zufrieden, sollte man immer mit dem Arzt sprechen und das mit dem zusammen entscheiden. Das ist auch nochmal ein Appell hier im Podcast an die, wenn jemand betroffen ist mit so einem Thema. Ne?
Die meisten dieser Medikamente machen nicht abhängig, das ist vielleicht auch noch wichtig. Sie haben es eben gesagt, Absetzphänomene können bei Einzelnen, die man kennt, eine Rolle spielen. Darauf kann man Patienten vorbereiten. Meist treten dann die unerwünschten Wirkungen, die in der Eindosierungsphase auftreten, auch beim Absetzen wieder auf, sodass man das dann langsam machen sollte. Es gibt aber viele Medikamente, die man sehr unproblematisch wieder absetzen kann. Abhängig, also süchtig machen, im engeren Sinne sind Tranquilizer, Beruhigungsmedikamente, die aber eher selten eingesetzt werden, wenn immer mit dem Hinweis auf das Abhängigkeitsrisiko. Und es gibt dann noch einige Ausnahmen, das würde jetzt hier zu weit führen, wo man weiß, da können Abhängigkeiten entstehen, aber das ist bekannt und das wird immer besprochen. Ja. Aufklärung ist heute immer wichtiger, da sich jeder Mensch im Internet informieren kann. Und wir sind da auch immer mehr Fragen ausgesetzt. Das ist auch gut so. Ja. Manchmal müssen wir natürlich beruhigen, weil man in dieser Flut von Angeboten und Informationen sich als Laie sehr schwierig zurechtfinden kann. Aber ich finde es dennoch viel besser, informierte Patienten, die sich belesen, die sich informieren, vor sich zu haben. Man muss sich dann halt die Zeit nehmen, aufzuklären, zu erläutern und auch vielleicht Befürchtungen dann zu nehmen. Aber auch das gelingt nicht immer und das muss man selbstverständlich auch respektieren und dann nichts aufdrängen, was der Betroffene nicht möchte.
Natürlich nicht. Und ganz wichtig auch noch, einer, ich glaube, der häufigsten Gründe, die ich zumindest immer erlebe, ist das Thema Gewichtszunahme, wo man dann überlegt, eventuell dann doch das Medikament zu wechseln, und sexuelles Verlangen, wenn man merkt, in Partnerschaften so, oh, das lässt nach oder woran liegt das, ne? Solche Phänomene. Ja,
das sind die beiden wichtigsten Dinge an, vollkommen klar. Also es gibt Medikamente, wo man weiß, da ist eine Appetitzunahme, dann folglich eine Gewichtszunahme zu erwarten. Man sollte in diesen Fällen, wenn man sagt, wir kommen da nicht dran vorbei, darauf hinweisen, dass es passiert, vielleicht frühzeitig eine Ernährungsberatung machen, dann insbesondere in den ersten Behandlungswochen darauf achten, ist da direkt schon eine Appetitzunahme vorhanden. Wenn ja, sollte man nochmal eine Umstellung in Erwägung ziehen, weil das dann möglicherweise stufenweise immer mehr ansteigt. Und das andere Thema, Sexualität, also Erektionsstörung, ja, genau. Ejakulationsstörung, Lubrifikationsstörung, Libido-Minderung. Ja, früher ist da zu wenig drüber gesprochen worden.
Richtig, genau.
Das sollte man heute auch frühzeitig machen und dann abwägen, wie groß ist der Nutzen des Medikaments, kann ich das eingeschränkt in Kauf nehmen, wie kann ich damit umgehen, kann ich mir anderweitig behelfen, da gibt es Möglichkeiten. Da muss man manchmal dann auch die Krankenkassen dazu motivieren, dann entsprechende zusätzliche Medikamente zu finanzieren. Da tun sich Krankenkassen manchmal etwas schwer, aber wenn man sagt, gut, also das ist halt erforderlich, das Medikament, und diese Nebenwirkungen können wir nicht umgehen, dann gäbe es Möglichkeiten, da zu helfen.
Ja, noch eine letzte wichtige Anmerkung, die ich immer wieder in ambulanten Therapie erlebe, ist, wenn dann ein Klient sagt, oh, das habe ich dem Arzt gar nicht gesagt, dass ich das Medikament nicht mehr nehme. Das finde ich immer sehr schwierig, weil der Arzt geht davon aus, man nimmt das weiter, und der denkt dann auch daher, dass vielleicht die Dosis noch nicht stimmt, dann wird das vielleicht nachher unnötig erhöht, wo man es vielleicht gar nicht genommen hat. Also von daher ist immer ganz wichtig, dass das Vertrauen und die Aufklärung, das sage ich auch immer wieder in Therapien, bitte, bitte sofort dem Arzt dann sagen, damit das angemessen eingeschätzt werden kann.
Ne? Sehr, sehr wichtig,
ja. Ne? Genau. Ja, ich fände noch wichtig, vielleicht, dass man so einen Eindruck kriegt, Tagesklinik hatten Sie ja erwähnt, ne? Tagesklinik, inwieweit unterscheidet die sich für den Hörer jetzt zum Erklären, ne, von dem Stationären? Also so von dem, dass man...
Ja, man kommt morgens zum Frühstück, das ist fakultativ, aber viele nutzen das in die Klinik und hat dann ein Programm über den Tag verteilt, was sehr stark Psychotherapie dominiert ist. Es gibt auch Visiten, wo der Therapieverlauf, die Maßnahmen geplant werden, wo über die Krankheitsbilder, über Medikamente gesprochen werden kann, falls die erforderlich sein sollten. Und man hat dann ein Programm so bis 16 Uhr, 17 Uhr und fährt anschließend wieder nach Hause. Wir müssen oft den Patienten sagen, das ist durchaus anspruchsvoll und anstrengend, und sie müssen die Familie darauf vorbereiten, dass dann nicht gesagt wird, du hattest ja den ganzen Tag quasi ein sonniges Leben, bist bespaßt worden, und dann kannst du abends noch mehr Hausarbeit machen.
Genau.
Also das wird in der Regel nicht funktionieren, weil das durchaus anstrengend ist. Man wird mit vielen Fragen konfrontiert. Man kommt in ungewohnte soziale Situationen mit Patienten, sodass das trotz der Entspannungsangebote, die es da beispielsweise auch gibt. Wir bieten ja ein Potpourri von Entspannungstherapien. Das geht von progressiver Muskelrelaxation über sogenannte Entspannungsakupunktur, über Meditationsangebote, bis zu Elementen aus der Ergo- und Sporttherapie, wo es auch um Entspannung geht, auch unser sogenanntes Sehen mit den Händen. Also auch wenn es dafür einen Ausgleich geschaffen wird, ist das durchaus auch anstrengend, so ein Programm. Überhaupt kann man sagen, wir leben ja in einer Zeit, wo berufsbezogene Belastungen, Stressoren immer weiter zunehmen und viele psychische Störungen auch im Kontext des Stresses zu sehen sind. Medizinisch gibt es ja nach dem Diagnosesystem der internationalen Klassifikation kein Burnout als Erkrankung, aber der Erfinder dieses Begriffs hat das Burnout ja jenseits der Depression angesiedelt, hat einen bestimmten Verlauf beschrieben, und man kann schon sagen, wir müssen uns als Psychiatrie auch dem Phänomen Stress doch noch mehr widmen heutzutage. Tun das auch, haben jetzt eine Stressambulanz aufgemacht.
Darf ich da einhaken? Was macht die? Finde ich ja unglaublich spannend.
Also da geht es darum, Menschen zunächst zu beraten, zu schauen, ist ein Krankheitswert einer Störung da, die stressbedingt ist, und dann über Stressphänomene erstmal psychoedukativ zu informieren. Wir arbeiten dann nach einem Konzept eines Hamburger Stresszentrums, eines Hamburger Psychiaters, Und mit der Stressampel werden bestimmte Dinge erklärt, es werden biologische Abläufe erklärt und dann wird individuell geschaut, welche Maßnahmen sind hilfreich, einerseits psychotherapeutisch, andererseits über Entspannungsverfahren, um Stress besser zu begegnen, um die eigene Stressempfindlichkeit zu verändern, die eigenen Stressreaktionen zu verändern, die eigenen Grenzen besser einschätzen zu lernen, um dann Maßnahmen der Abgrenzung, des Rückzugs günstig entscheiden zu können.
Mhm. Ich fände noch wichtig, die Perspektive der Institutsambulanz mit reinzunehmen, Herr Dr. Horn, und zwar unter dem Aspekt, wenn jetzt jemand entlassen wird und zum Beispiel eine Anbindung braucht, eine Ambulante beim Psychiatern. Ich glaube, da hat die, glaube ich, eine wichtige Rolle.
Ne? Ja, es gibt ja seit einigen Jahren das gesetzlich geregelte Entlassmanagement. Das war sicherlich ein sehr guter Schritt. Allerdings kann man auch sagen, Psychiatrien haben sich schon immer mehr um das Thema Entlassung und Weiterbehandlung Gedanken gemacht, als das in anderen Fachgebieten der Fall war. Aber man muss entscheiden, wie hoch ist der Nachbehandlungsbedarf. Oftmals ist es so, dass in der ersten Zeit doch eine höhere weitere ambulante Therapieintensität sinnvoll ist. Da wäre Übergang über die Institutsambulanz sinnvoll. Das geht allerdings nur auf Überweisung vom Hausarzt oder Facharzt.
Okay.
Dort wird es dann auch eine Mischung aus Beratung, aus Psychotherapie, aus Steuerung der Medikation, wenn sie erforderlich ist, geben. Es können auch leichter als in der niedergelassenen Praxis flankierende Maßnahmen gewählt werden. Auch Hausbesuche sind da eben unter Umständen möglich, wenn die erforderlich sind.
Also wie eine Schnittstelle, ne, zwischen Psychiatrie, ja, und ambulanter, ja, Versorgung. Ne?
Diese Schnittstellen spielen überhaupt im Gesundheitssystem immer größere Rolle, eigentlich, ja, in allen Fachdisziplinen. Auch aktuell wird da ja wieder erneut, das geht eigentlich schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, dass man es immer weiter verbessert. Manches geht langsam leider, aber da müssen wir uns noch mehr Gedanken machen. Wobei wir in Deutschland im Bereich der psychischen, psychiatrischen Versorgung, psychosozialen Versorgung doch ein sehr komplexes System, viele, viele Angebote haben über Beratung, über betreute Wohnangebote, über arbeitsbezogene Hilfen. Also da gibt es doch ein Riesenangebot, was regional sehr unterschiedlich ist. Hier in Krefeld ist das, glaube ich, sehr gut ausgeprägt. Mhm. Aber da so einen Wegweiser durchzufinden, ja, ist selbst für Fachleute schwierig, würde mir das immer wünschen, dass man da doch noch mehr, ja, Übersicht, ne? So, diese Übersichten und gucken könnte, was ist für wen optimal, damit man insgesamt einen zielführenden Weg entwickelt, aber ist nicht so ganz einfach.
Dass man da, im Grunde,
ja, auch die Fachleute werden da zum Teil unterschiedliche Dinge empfehlen.
Das ist richtig. Wenn jetzt der Hörer sich fragt, so okay, ich bin interessiert, wie sieht das denn aus von der Klinikwahl her? Ist man frei oder gibt's da Einordnungen, Vorgaben? Für, jetzt wird der Hörer sich wahrscheinlich fragen. Ne?
Ja, an und für sich gibt es eine freie Krankenhauswahl. Dennoch ist es so, dass die Kliniken regionale Versorgungsverpflichtungen in der Regel haben. Das heißt, sie sind erstmal gezwungen, die Menschen aus der Region zu versorgen, wenn Behandlungsbedarf besteht. Und dadurch stoßen sie natürlich an ihre Kapazitätsgrenzen. Ja, und da werden dann schon mal Menschen auf andere Kliniken verwiesen. Dennoch wird sicherlich vielerorts da nicht sehr rigide Verfahren. Es gibt Kliniken, die ganz klar sagen, nein, wir sind um Sektorisierung bemüht, damit Menschen auch immer wieder zum gleichen Behandlungsteam kommen. Dann ist Kontinuität in der Behandlung, dann kennen sie ihre Bezugstherapeuten. Das hat viele Vorteile. Ich sehe manchmal allerdings auch die Nachteile. Es kann ja durchaus sein, dass ein Betroffener sagt, ja, mit denen harmoniere ich absolut überhaupt nicht, aber ich bin immer wieder gezwungen, genau dahin zu gehen. Ich finde, da sollte sich Psychiatrie auch Flexibilität erhalten und auch den ja, man könnte fast sagen, kundeninteressengerecht werden und für solche Dinge Verständnis haben. Nicht jeder muss mit jedem harmonieren. Das gilt ja auch richtig in der ambulanten Psychotherapie, dass es Sitzungen zum Kennenlernen gibt und dass dann beide Seiten entscheiden können, ob man annimmt, erfolgreich zusammenarbeiten zu können.
Okay, das heißt also, wenn ich jetzt einen Notfall hätte und sagen würde, ich habe ganz starke Suizidgedanken, müsste heute in die Klinik, dann gibt es eine, die ist für mich zuständig, wie Sie sagten gerade. Genau. Ne? Und ansonsten, wenn ich jetzt sagen würde, ich will unbedingt in die eine Klinik XY, dann müsste ich fragen, ob die auf Warteliste oder sowas wahrscheinlich arbeiten. Ne?
Vollkommen richtig.
Ja, genau, okay. Ja, super.
Können Sie noch mal erklären, Herr Dr. Horn, wie im Grunde genommen vielleicht auch die Psychiatrie aufgebaut ist. Also jetzt vielleicht auch in Ihrem Fall.
Ja, haben wir ja ganz ausgeklammert.
Ja, genau. Also
dahinter steckt ja die Frage, welche Spezialisierung gibt es in der Psychiatrie? Auch die innere Medizin oder Chirurgie hat sich ja spezialisiert. Solche Entwicklungen gibt es auch in der Psychiatrie. Also wir hier können da ein breites Spektrum anbieten. Wir haben einerseits die sogenannte Allgemeinpsychiatrie und Psychotherapie. Das ist also ein Klinikbereich für Erwachsene zwischen dem, sagen wir mal, 18. und 65. Lebensjahr. Da werden Menschen mit Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen, Schizophrenien, sogenannten bipolaren Störungen oder aber auch organischen Psychosen, also die durch Veränderungen des Gehirns bedingt sind, behandelt, um nur einen Teil des Spektrums zu nennen. Dann gibt es die sogenannte Gerontopsychiatrie und Psychotherapie. Das heißt, da werden Menschen des höheren Lebensalters behandelt. Das können depressive Störungen im Alter sein, aber auch andere psychische Erkrankungen. Dann natürlich der große Bereich der demenziellen Entwicklungen, Stichwort Alzheimer-Erkrankung. Das dritte große Gebiet wäre dann die Abhängigkeitsmedizin oder Suchtmedizin. Das heißt also Alkohol, Medikamenten, Drogenabhängigkeit, häufig angegliedert dann Rehabilitationsbereiche, wo es dann um eine längerfristige Entwöhnung, nicht nur den rein körperlichen Entzug geht. Dann gibt es hier bei uns vor Ort die sogenannte Psychotraumatologie. Jeder Mensch kann von jetzt auf gleich an eine extremst psychisch belastende Situation geraten, die eine Kaskade von biologischen Phänomenen auslöst, sodass dann auch bei einem völlig gesunden, psychisch gesunden Menschen innerhalb kürzester Zeit schwerwiegende Symptome auftreten können. Ein Rückzugsverhalten, hochgradige innere Anspannung, depressive Phänomene und bildhafte oder akustische Erinnerungen an das Trauma, sogenannte Intrusionen. Das Ganze kann mit Angststörungen, Schlafstörungen einhergehen. Wie gesagt, wir reden hier über Menschen, die ein Leben lang psychisch gesund waren und durch ein einmaliges Ereignis so traumatisiert werden, dass schwerwiegende psychische Folgen entstehen. Damit haben wir also vier große Bereiche. Dann käme noch, und da gibt es eine Neuerung seit einigen Jahren in Nordrhein-Westfalen, dass die Psychosomatik an jeder Fachklinik etabliert werden kann. Hier in Deutschland hatten wir da eigentlich einen Sonderweg. Das hängt mit der Auswanderung von psychotherapeutisch tätigen Ärzten im Nationalsozialismus zusammen. In anderen Ländern ist die Psychosomatik mehr in das gesamte psychosoziale System integriert. Hier sind diese Fachleute dann zeitverzögert zurückgekommen und es hat sich ein extra Bereich aufgebaut, der sich etwas getrennt hat von der allgemeinen psychiatrischen Versorgung, die Psychosomatik, ein sehr sinnvolles Fachgebiet, weil es viele Störungen so im Grenzbereich zwischen Psyche und körperlicher Veränderung gibt, wobei die großen psychischen Störungen heute, die psychosomatischen Störungen sich zum Teil sogar ja als somatische Störungen herausgestellt haben. Also das wäre ein extra Thema. Ja. Aber mittlerweile dürfen Kliniken Nordrhein-Westfalen auch psychosomatische Versorgung übernehmen, müssen sich natürlich entsprechend fachlich dann ausweisen können.
Ja, klar.
Können Sie vielleicht für die Hörer noch mal ein klassisches Beispiel für die psychosomatische Störung vielleicht einmal machen?
Ursprünglich wurden zu den hauptpsychosomatischen Erkrankungen entweder, man sprach da von den sogenannten Big Five, den großen Fünf oder den Holy Seven. Das sind Erkrankungen, die sich die Psychosomatik heute gar nicht mehr so zentral kümmert. Dazu haben beispielsweise die Magengeschwüre, das Asthma, Neurodermitis, der Bluthochdruck, die bestimmte Darmerkrankungen gehört. Aber vielfach wird heute in der Psychosomatik sich mit depressiven Störungen beschäftigt, dann mit Essstörungen, zum Teil auch mit dem, was wir hier in der Psychotraumatologie anbieten. Das ist auch das Problem, an dem sich heute manche Konflikte entzünden, dass die Grenzen da fließend geworden sind und das zentrale Gebiet so ein Stück weit verloren ging, neu hinzugewonnen. Da sehe ich auch heute so einen Schwerpunkt der Psychosomatik, ist beispielsweise die psychotherapeutische Versorgung von Krebspatienten, die sogenannte Psychoonkologie. Da sind Schnittstellen zwischen den somatischen Disziplinen, also der inneren Medizin und der Psychiatrie, oder da könnte man sogar von Psychologie sprechen. Heute werden auch in der Somatik immer mehr psychologisch-psychotherapeutische Angebote gefordert, und da sehe ich auch so Schwerpunkte der Psychosomatik, weil es einfach sinnvoll ist, auch körperlich kranke Menschen psychisch zu begleiten, weil auch da diese biopsychosozialen Effekte wieder in Gang kommen. Ein körperlich Kranker, der psychisch stabilisiert wird, hat meines Erachtens bessere Chancen, die Erkrankung gut zu überwinden. Und deshalb muss man nicht immer psychiatrisieren. Deshalb nimmt die Anstellung von Psychologen in der somatischen Medizin zu, was ich für einen sehr sinnvollen Schritt halte.
Also Sie glauben, oder würden Sie jetzt sagen, dass auch die Integration oder dieses interdisziplinäre Arbeiten sich da halt auch hingehend gewandelt hat? Also dass nicht nur auch die Ärzte, die dann miteinander arbeiten, sondern auch, dass Patienten sowas auch annehmen? Haben Sie das Gefühl, dass also sowas bekommt jetzt auch mehr
das
Anklang?
Das wird heute, glaube ich, auch zu Recht von den Patienten mehr erwartet. Kliniken nehmen das wahr, nehmen auch die Leitlinien wahr und setzen sie um, die von den Fachgesellschaften kommen. Und da rücken Somatik und Psychiatrie durchaus zusammen in diesem Feld der Psychosomatik. Wir haben hier auch an der Klinik neue Arbeitskreise gegründet. Wir beschäftigen uns also vermehrt beispielsweise auch mit endokrinologischen, also hormonellen, nennen wir es mal im weiteren Sinne, Fragestellungen, schauen, ob unsere Angstpatienten Schilddrüsenerkrankungen haben, ob bestimmte Autoimmunerkrankungen eine Rolle spielen, ob im Bereich der gynäkologischen hormonellen Steuerungen Veränderungen da sind, die halt psychische Krankheitsbilder mit beeinflussen. Das ist eine sehr interessante Entwicklung. Das ist diese vorhin erwähnte Biologisierung, die neben dieser zunehmenden Psychotherapeutisierung, die sicher notwendig ist, quasi so unser aktuelles Thema ist.
Finde ich eigentlich sehr schön, weil es diesen ganzheitlichen Ansatz, den man heutzutage halt häufiger findet oder natürlich auch nachfragt, verfolgt. Ne? Und das finde ich ganz schön.
Ja. Ja, das macht unser Fachgebiet auch so spannend. Das hat für Jahrzehnte also mich auch begeistert. Und da fand ich immer, dass das was sehr Lebendiges ist. Und da wollte ich mich auch nie allein auf rein körperliche Phänomene reduzieren lassen. Und das kann ich auch jungen Ärzten sehr empfehlen. Psychiatrie ist viel spannender, interessanter, als es auch so in der Ärzteschaft angenommen wird.
Das stimmt.
Und das, ist ja auch ganz schön zu hören. Ja. Genau.
Ich würde gerne noch auf die Klinik eingehen, die Sie ja mit ins Leben gerufen haben, ne? Die Parkklinik für seelische Gesundheit. Da können Sie da vielleicht noch was zu sagen, wo da der Schwerpunkt ist?
Ja, wir haben einen sogenannten Wahlleistungsbereich geschaffen, ein sehr schönes neues Gebäude, das wir zur Verfügung hatten, in dem wir sowohl für den Bereich der Allgemeinpsychiatrie als auch der Gerontopsychiatrie und Psychotraumatologie Betten zur Verfügung stellen auf 2 Etagen, insgesamt 30 Betten. Es wird hier sehr viel Psychotherapie angeboten. Es wird sehr differenzierte Diagnostik gemacht. Und ja, das ist sicherlich heute auch ein Standbein von Kliniken geworden, wobei uns wichtig ist, jeder, der diese Leistungen vielleicht durch Zusatzversicherung oder weil er die Hotelleistung schätzt, kann das in Anspruch nehmen. Es ist nicht automatisch mit Chefarztbehandlung verbunden, wenn das nicht gewünscht ist. Aber hier steht auch ein höherer Hotelstandard gewissermaßen zur Verfügung, der sicherlich nicht behandlungsabhängig ist. Unter dem Strich ist sicherlich die Behandlung auch in anderen Bereichen der Klinik genauso qualifiziert und vielseitig. Da bin ich froh, dass wir das wirklich guten Gewissens für alle uns anvertrauten Menschen sagen können.
Ja, schön. Also quasi für alle ist ein Angebot da. Das finde ich auch sehr gut.
Was ich auch daran so schön fand, als ich jetzt von dem Konzept erfahren habe, der Parkklinik, das fand ich ganz toll, dass sie ja, also man muss ja wirklich sagen, es hat eher einen Hotelcharakter als einen medizinischen Charakter oder eine Klinikatmosphäre. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, was ich als sehr modern erachte, dass man Vorzüge oder den Komfort, den man vielleicht von zu Hause kennt, in der Klinik nicht im Grunde verliert, weil das kommt ja noch hinzu. Ich bin vielleicht mit einer Diagnose dann, ich wurde mit einer Diagnose konfrontiert, die mich ja sowieso erstmal auch, wie Sie sagen, häufig dann sogar psychisch beeinflusst und oder wenn ich ja auch dann psychologische Störung habe, dass ich dann halt in eine Klinik gehen muss oder in eine Psychiatrie gehen muss und ne, wo ich es ganz wichtig finde und das hatte man so ein bisschen, finde ich, rausgesehen, dass es ihnen, glaube ich, wichtig ist, auch diese Wohlfühlatmosphäre zu kreieren. Kann das sein, dass es irgendwie auch darum geht, dass die Leute sich ein Stück weit dann auch...
Ja, Wohlfühlatmosphäre ist sicher für den Therapieerfolg mit wichtig, wobei im Vordergrund sollten immer die medizinischen Maßnahmen natürlich stehen, genau. Und auch eine sehr differenzierte Psychotherapie, die wir aber einbinden, wie gesagt, in ein Potpourri von unterschiedlichsten Maßnahmen, auf jeden individuell zugeschnitten. Ja, es kann sicherlich nicht schaden, wenn man auch da mal Rückzugsmöglichkeiten in einem Einzelzimmer hat. Wir müssen heute auch Internet zur Verfügung stellen. Ja, es ist auch schön, wenn man eine gewisse Flexibilität hat, was so die Mahlzeiten anbelangt, die dann so in Buffetform hier stattfinden. Und auch wenn man gewisse Wahlangebote hat, die Therapie ergänzen. All das ist in dieser Parkklinik möglich. Die Atmosphäre wird von den Menschen, die sich hier behandeln lassen, geschätzt. Man kann in therapiefreien Zeiten auf der Terrasse sitzen, da kommen anregende Gespräche zustande. Oftmals bilden sich hier auch neue Kontakte, Freundschaften, die dann auch nach dem Aufenthalt weiter gepflegt werden. Das ist mit Ausdruck dieser Wohlfühlatmosphäre. Ja. Aber zentral ganz klar Diagnostik und differenzierte Therapie und Wohlfühlatmosphäre kann nicht schaden, sondern ein Stück sinnvoll ergänzen.
Ich denke auch, ich würde das ganz gerne mal kurz zurückholen ins Wesentliche, weil es könnte jetzt der Hörer, der es nicht kennt, denken so, oh, was ist denn da los? Ich habe ja auch eher in der Klinik ja gearbeitet. Es ist so, dass tatsächlich auf jeder Station an der Stelle wirklich ein modernes Bild ist. Allein wenn man sich im Internet Bilder ansieht von dem Haus oder auch generell von Psychiatrien heutzutage, ist das schon so, dass es nicht mehr diesen Grusel-Psychiatrie-Film aus den 50ern, 60er, einer flog über das Kuckucksnest oder wie sie alle hießen, dem nicht mehr gerecht wird. Mhm. Ja, so wie so ein Gefängnis oder eine Kaserne, ne? Genau.
Aber vielleicht können wir noch ganz kurz, das finde ich auch immer eine spannende Frage, oder ist ja auch so einer der Fragen vielleicht, die bei Hörern aufkommen, Psychiatrie, da kommt ja auch, wird ja auch oft so, sagen wir, assoziiert mit geschlossener Station, auf der du ja auch zum Beispiel gearbeitet hast, Cord, ne?
Genau.
Können Sie das vielleicht auch nochmal erklären, was bei Ihnen die geschlossene Station ausmacht? Und was mich jetzt wirklich auch brennend interessieren würde, ist, wer ist in der Parkklinik, also wer kommt in die Parkklinik? Wäre es auch durchaus möglich, dass Patienten der geschlossenen Station das auch in Anspruch nehmen können? Oder wo ist da eine Differenzierung?
Ja, es ist ja ein sogenannter Wahlleistungsbereich. Das heißt, wenn also eine Zusatzversicherung oder Privatversicherung besteht oder derjenige, der vielleicht gar nicht versichert ist, selbst bezahlen möchte, das muss man sich vorweg überlegen. Aber es ist im Prinzip diagnoseunabhängig und auch jemand, der notgedrungen kurzzeitig auf einer geschlossenen Station war, kann dahin verlegt werden. Also das wird immer individuell entschieden. Die geschlossene Station, ja, das ist für viele vielleicht eine bedrückende Atmosphäre, weil da auch dann zum Teil Menschen sind, die vorübergehend hochgradig verändert, äußerst gereizt sind, laut, normale Barrieren einfach überschreiten, die quasi auch pflegerisch dann und therapeutisch eingegrenzt werden müssen. Das kann sehr belastend sein. Das kann für diejenigen, die beispielsweise nach einem Suizidversuch bei fortbestehender Suizidalität auf so einer Station sind, belastend sein, also regelrecht eine Art traumatisierenden Charakter haben. Wir versuchen das natürlich durch eine sehr menschliche, pflegerische Zuwendung abzumildern. Und das ist etwas, was ich immer wieder hier im Haus höre, dass da gerade die Fürsorge durch Krankenschwestern, Krankenpfleger ganz besonders geschätzt wird, deren Engagement da sehr, sehr gelobt wird. Ja, wir versuchen das so zu gestalten, dass es nicht so traumatisierend ist. Dennoch muss man sagen, würde man sich heutzutage da noch andere Bedingungen wünschen. Mein Wunschtraum wäre im Prinzip eine Station mit etwa 20 Betten, die aber in 4-5 Bereiche für je 4-5 Patienten aufgeteilt ist. Jeder hätte ein Einzelzimmer, sodass es mehr Rückzugsräume gibt, auch mehr kleinere Gemeinschaftsräume. Allerdings ist das heute bei der heutigen Krankenhausfinanzierung nicht von heute auf morgen realisierbar. Wenn wir mal an den Punkt kommen, wo wir eine neue Station planen können, würden wir solche Dinge selbstverständlich berücksichtigen. Aber da muss ich mich sicherlich noch etwas gedulden.
Verstehe. Ja, klar. Ja, wunderbar. Hast du noch Fragen? Ich habe das Gefühl, wir haben so die wichtigsten Dinge angesprochen.
Ich glaube auch. Wir haben eigentlich die wichtigsten Dinge angesprochen. Vielleicht, ich weiß nicht, was ich ganz spannend fände, wenn ich Sie das fragen darf, gibt es sowas, was Sie für sich persönlich einfach, wo Sie sagen, das ist so, haben Sie so im Laufe der Jahre für sich irgendwas besonders mitgenommen in der Zeit, in der Sie jetzt auch die Psychiatrie begleiten oder wo Sie sagen, das ist auch wirklich einfach eine Herausforderung, die bleibt bestehen zum Beispiel. Also gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das ist so ein, das könnte man jetzt nochmal im Zuge der Psychiatrie erwähnen.
Zweifellos habe ich in der Psychiatrie sehr viele engagierte Menschen kennengelernt, sowohl auf der in Anführungszeichen Helfer, Therapeuten auf der gesundheitspflegerischen Seite, wie auch auf der Patientenseite. Man lernt immer wieder faszinierende Menschen auch kennen, wo man weiß, ja, die brauchen vorübergehend Hilfe, aber die werden bald wieder sehr gesund ihre eigenen Wege gehen, Ideen entfalten und wieder in Familie integriert sein und ihrem Beruf nachgehen. Und da bleiben viele Schicksale hängen, die einem nachgehen, die aber sehr bereichernden Charakter haben. Also das finde ich eigentlich sehr schön an unserem Fachgebiet. Und dass die Zusammenarbeit mit Kollegen, den Austausch, den es gibt, und dass man doch in einem sehr lebendigen Bereich arbeitet, wo Menschen eben nicht auf ein Krankheitsbild reduziert werden.
Ja. Also ich muss auch sagen, das ist für mich hier im Interview total rübergekommen. Mhm, genau, und ich kann nur sagen, ich kriege das ja auch von Cord immer mit. Also ich finde, sie leisten wirklich ganz tolle Arbeit, also auch im Gesamten. Und
vielen Dank.
Wirklich, also das...
Ja. Und vor allen Dingen auch, ne, dass so der Gesamtblick, also vom Mensch zu Mensch, dem Patienten in Anführungsstrichen, ne, auch in seiner Not zu sehen und auch noch gleichzeitig, das glaube ich, das wird auch nicht jeder machen, dass man auch noch seine, ne, die Pflege und den ganzen Bereich auch noch sieht, ne, dass sie da so engagiert drin arbeiten, ne? Und ja, so viel Herzblut reinstecken.
Ja, man hat auch, finde ich, einfach so rausgehört, dass sie wirklich den Fokus auch auf jedes Stellrad haben im System und weil sie es, glaube ich, wirklich auch im System ganzheitlich betrachten und dann für den Patienten das Beste wollen, das kam so für mich auf jeden Fall auch rüber. Und vor allem, was ich faszinierend finde, ist wirklich, dass sie auch nach so modernen Ansätzen arbeiten. Mhm. Das finde ich wirklich...
Ja, da sollten alle bemüht sein, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Richtig, richtig.
Ja. Da haben Sie was Gutes noch, ein gutes Schlusswort gebracht. Nee, ansonsten freue ich mich wirklich sehr, dass wir so einen Einblick bekommen durften von Ihnen. Vielen lieben Dank
dafür. Ich danke Ihnen für das Interesse für die Psychiatrie.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Okay, tschüss. Ja, das war's schon wieder. Eine Folge Psycho trifft Coach ist damit leider wieder vorbei. Aber wir sind in 2 Wochen auf jeden Fall wieder zurück und dann auch mit einem neuen spannenden Thema. Das wird noch nicht verraten, aber ihr dürft schon sehr gespannt sein. Das ist auf jeden Fall wieder ganz, ganz toll geworden. Und solange dürft ihr gerne, wenn ihr auch mögt, uns weiterempfehlen oder lasst uns doch gerne liebe Bewertungen da bei iTunes. Oder ein paar Sternchen, würden wir uns sehr freuen. Ja, und solltet ihr Fragen haben zur aktuellen Folge zum Thema Psychiatrie, schreibt uns gerne. Wir können die Fragen gerne an Dr. Horn weiterleiten. Der beantwortet das. Und ansonsten auch, wenn ihr ja Anregungen habt für andere Themen, andere Fragen an uns habt oder euch gerne einbringen wollt, ja, lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns drüber. Ansonsten wünschen wir euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Resttag und hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss!